Recht herzlich willkommen zur Premiere und ersten Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Und ich freue mich sehr, dass ich zur Premiere einen besonderen Gast begrüßen darf. Sie war die erste Abgeordnete im Vorarlberger Landtag mit einer Migrationsgeschichte. Und sie ist jetzt hier bei mir im Studio, Waide Aydın. Vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Frau Aydın, lassen Sie uns doch in Ihrer Kindheit und ganz am Anfang beginnen. Was sind denn so noch Ihre frühesten Erinnerungen an Ihre Kindheit in der Türkei?
Also ich kann mich erinnern, ich bin sehr früh eingeschult worden. Mein Großvater war sozusagen Dorfvorsteher, würde man heute sagen, eben Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und der sehr viel auf Bildung gelegt hat. Und ich durfte und konnte mit meiner zwei Jahre älteren Schwester die Schule, Volksschule besuchen. Das heißt, ich bin mit 9,5 Jahren nach Österreich geholt worden, hatte schon 5 Jahre Bildung hinter mir.
Was waren denn die Beweggründe für Ihre Eltern, nach Österreich zu gehen?
Mein Vater war der Erste, der eben 1972 nach Vorarlberg kam. Einerseits, weil sein Onkel hier gearbeitet hat und andererseits, wahrscheinlich denke ich, man liegt nahe uns Kindern und der eigenen Familie eine bessere Zukunft zu ebnen. Mein Großvater war zwar Großgrundbesitzer, aber eben für die damalige Zeit war, glaube ich, nicht leicht, so viele, jetzt sage ich mal, Kinder und Sippschaften zu ernähren.
Wie war es denn für Sie als Kind? Sie sind als Neunjährige nach Vorarlberg gekommen. Als Sie die Türkei verlassen mussten, war es einerseits Wehmut oder war es andererseits Freude, um mit der Familie zusammen zu sein wieder?
Ich muss vorausschicken, dass meine Mutter 1977 mit meinen jüngeren Schwestern, Geschwistern eben von meinem Vater nachgeholt worden sind. Somit waren wir, ich und meine ältere Schwester, waren wir bei unseren Großeltern, eben wegen der Schule, damit wir das abschließen konnten. Da war natürlich die Freude, dass die Familie einerseits im Ganzen beieinander sein kann und die Sehnsucht nach den Eltern war natürlich auch da und da war eher Freude.
Wie war denn Ihr Tag, Ihr erster Tag in Vorarlberg, wie Sie angekommen sind und wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? Wie sind Sie hierher gereist?
Genau, da kann ich mich genau erinnern. Also sozusagen, wir wurden von meinem Vater abgeholt, der mit dem Bus nach Istanbul und von Istanbul mit dem Zug Schwarzach St. Veit, dort war der erste Ausstieg, wo wir eben sozusagen den Zug nach Schwarzach Vorarlberg nehmen mussten. Damals wusste ich nicht, ich kann mich wirklich sozusagen an diesen Geruch vom Bahnhof, der vermischt ist mit Alkohol und schweren Männerduft. Und das ist mir wirklich auch sehr lange geblieben. Wenn ich in einem Bahnhof war, habe ich immer so diesen Duft verspürt und gerochen. An dem kann ich mich noch genau erinnern. Und dann kam der Zug und dann sind wir eingestiegen und dann sind wir mit dem Zug nach Vorarlberg und fort dort eben in meinem Heimatdorf Schwarzach sind wir auch dort dann gelandet.
Wie waren da die ersten Eindrücke?
Freude. Und dann war sozusagen einerseits die Freude, die Familie zu sehen und so weiter, aber andererseits eben sozusagen, alles ist neu, die Sprache kannst du nicht. Und dann sind wir eingeschult worden und ich auch. Ich bin sozusagen statt in die Hauptschule bin ich in die dritte Klasse Volksschule eingeschult worden mit null Wort Deutsch. Und das war für mich sozusagen einer der schrecklichen Erfahrungen, bin in die Klasse gekommen und habe niemanden kennt und habe nichts sagen können, dass man mir nur gesagt hat, guten Morgen und dann auf Wiedersehen. Das habe ich mitbekommen von meinen Geschwistern und so weiter, aber alles andere, also die waren ja um einiges jünger wie ich, aber alles andere nicht. Und dann bin ich gekommen und das, was mir so heute noch, da saßen 25, 30 Drittklässler und ich habe immer sozusagen in jedem Mitschüler, den ich nicht kannte, aber einen Mitschüler, den ich eben aus der Türkei sozusagen das Gesicht dieser Projizierung war für mich sehr, okay, die sieht, keine Ahnung, der Aisha ähnlich, die sieht der Fatman, die sieht dem Hassan ähnlich so. Mhm. Ich glaube, heute würde ich sagen, ich habe mir eher sozusagen mit diesem Vergleich geschaut, dass ich einen Platz in der Klasse finde. Mhm. Und meine Lehrerin, die Volksschullehrerin war wirklich, ich sage das immer auch in der Politik, die war wirklich, hat sich mir angenommen und hat mit mir wirklich ihre Zeit investiert, würde ich sagen, was damals für die damalige Zeit wahrscheinlich nicht üblich war. Ich bin wirklich, dann habe ich ziemlich schnell angefangen, eben zu verstehen. Die Aussprache war nicht so richtig. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, durch das, dass ich auch diese Pflichtschule in der Türkei hatte, war ich also in Mathe ziemlich gut. Dann hat die Lehrerin auf die Tafel geschrieben, 7 mal 8. Und ich könnte nicht sagen, 56. Bin dann, habe auf der rausgerannt geschrieben und dann bin ich hingesessen. Und so muss, glaube ich, die Lehrerin sehen, okay, da ist ein Potenzial. Und sie ist dann, hat mit mir wirklich ziemlich, ich habe die Schulschrift neu gelernt und hat mit mir wirklich sehr, sehr viel, also Deutsch gelernt. Früher hat es ja diese Deutschunterricht für die Gastarbeiter gegeben, wo man eben zusätzlich zu dem normalen Deutschunterricht hat man auch das. Und dort war ich auch. Und meine Eltern sind zwar nicht sozusagen übergebildet, also so von der Schulbildung her, aber sind sehr bildungsnah und sehr, würde ich sagen, und die haben dann immer gesagt, okay, wenn die Lehrerin sagt, du bleibst, dann hast du auch dort zu bleiben. Weil heute ist es unmöglich, eine Lehrperson, ohne das, den Eltern zu verständigen, zu sagen, du bleibst in der Schule und so weiter. Dann bin ich in der Schule geblieben, habe gelernt zusätzlich und so. Und erst Jahre danach habe ich erfahren, für mich war das so, okay, wenn die Lehrerin sagt, dann bleibe ich. Ob das eben privat ist, war das für mich überhaupt nicht, das ist eine Schule. Und dann hat die Lehrerin mir erzählt, dass sie eben extra von ihrer Freizeit, das musste sie nicht, ist sie immer halbe Stunde oder eine Stunde länger geblieben und hat mich gefördert. Und ich habe dann zu ihr gesagt, eben habe mich total bedankt und so weiter, dass die Investition, die sie dann getan hat, wirklich nicht umsonst war, und aus ihrer eben Schülerin doch jemand geworden ist. Und ich bin ihr heute noch dankbar, weil diese Förderung, weiß ich nicht, wenn sie das nicht gemacht hätte, wo ich gelandet wäre. Und sie war ja auch diejenige, die mich wirklich gefördert hat, wo sie dann in der 4. Klasse Volksschule gesagt hat, von deinem Können und Leistung bist du ein Gymnasiumskind, aber wenn du ins Gymnasium gehst, dann gehörst du eher zu der Mittleren und Schlechteren, aber wenn du in die Hauptschule gehst, eher Mittel bis gut oder besseren. Und das habe ich wirklich, entweder sie hat das gesehen, ich habe das verinnerlicht und das war so, dass ich wirklich eine sehr gute Schülerin in der Hauptschule war und somit konnte ich danach auch das Borg und, besuchen und maturieren.
Wie wurden Sie denn aufgenommen in der Klasse von den anderen Kindern? Jetzt weiß man, Kinder können auch sehr böse und gemein sein. Wie war das?
Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, gut aufgenommen. Natürlich hat es sozusagen solche böse Anmerkungen gegeben. Also eine Situation, wo ich nie vergesse, ist so, ich habe eine gelbe Hose gehabt. Bin mit der gelben Hose und wahrscheinlich eben schwarzen oder dunkelblauen Bulli in die Schule, dann wurde dafür ausgelacht. Ich habe das nicht verstehen können, ich habe, also warum man mir auslacht und so weiter. Das heißt eben, und ich habe das nicht so als Kränkung wahrgenommen, dann ist eben meine Lehrerin, die dann eben das sofort gestoppt hat und dass man sich über die Kleidung anderer nicht lustig macht. Das war's. Und wo ich im Nachhinein sage, ich war immer in der Schule eine gute Schülerin, aber ich habe dann gemerkt, weil die Lehrer haben das immer eben, schaut, sie ist auch benannt, also so, schaut, sie ist jetzt seit einigen Jahren da und kann, schreibt gute Noten, sogar bessere Noten wie ihr und so weiter. Und heute würde ich sagen, das war eine positive Diskriminierung, aber für mich damals war das super, der Lehrer lobt mich und so weiter, und dann, eben, dann lerne ich noch mehr und so weiter. Aber heute würde ich sagen, und dann habe ich gemerkt, außer einigen paar Freunde, die meine engsten Freunde waren, habe ich sonst keine anderen Freunde gehabt. Weil mit einer Streberin befreundet man sich in dem Alter nicht. Also, aber das hat mir nicht, also ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es eben wegen dem ist. Ich habe gedacht, okay, die mögen mich nicht, aber ich habe andere, die mich mögen. Von dort her war überhaupt kein Problem. Erst Jahre danach, das ist wirklich, in dem, wo ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ja, das war in Wirklichkeit eine positive Diskriminierung, mhm. wo natürlich eben in der Klasse Unmut auch äußert. Mhm.
Und jetzt, weißt du, wir sind nach Schwarzach gekommen, in eine dörfliche Struktur. Also sprich, es kommen Menschen aus einem anderen Land, wie in Ihrem Fall aus der Türkei, in so ein Dorf. Jetzt weiß man zum Beispiel in Schwarzach, du wärst sogar für Vorarlberger, also wie es in vielen anderen Vorarlberger Gemeinden auch so ist, wenn einer aus der anderen Gemeinde daherzieht, also sei es ein Wolfhörter, der nach Schwarzach wollte oder ein Bregenzer, da begegnet, wäre man denen schon mit Distanz begegnet. Wie war das für Sie und Ihre Familie damals?
Ich würde sagen, es ist so, dass es wirklich in dem Sinne, diese Distanz haben wir nicht erlebt. Mhm. Wir waren die einzigen, also wenn ich mich so erinnere, waren wir die einzigen Kinder, also sozusagen die aus einem anderen Land gekommen sind, und rundum waren eben Kinder aus bürgerösterreichischen Familien, und da sind wir gemeinsam zusammengewachsen. Mhm. Und unser Hausarzt, Gott hab ihn selig, der war auch sehr, sehr hilfsbereit, also sozusagen, wo er gesehen hat, eben alle Kinder schauen, dass sie schnell Deutsch lernen, und die Mutter Hausfrau, der Vater alleine, und das spricht sich ja in der Gemeinde schnell rum. Also wenn du in einer so einer Gemeinde, das Positive spricht sich sehr schnell herum und auch das Negative. Und wir waren wirklich mit meiner Familie, also wir sind 7 Kinder, also eine 9-köpfige Familie damals, also in den 80er Jahren, waren eben für die Schwarzache Gemeinde so diese Paradefamilie. Also wenn man von der Familie Yilmaz gesprochen hat, war so, okay, da hat man gemeint, okay, das sind sie. Also von dort, und ich habe auch ziemlich in den Jugendjahren, also als Jugendliche mit der Gemeinde, haben wir so Kulturabende veranstaltet, wo ich sozusagen ein paar der Vernetzung mit den migrantischen Dorfbewohnern gemacht haben, wo wir dann einmal eine Veranstaltung gemacht haben, so eine Multikulti-Veranstaltung, die ist damals vom Kulturausschuss von Schwarzach ausgegangen. Also da muss ich sagen, diese Offenheit hat es gegeben. Und wenn es irgendwas gegeben hat, haben wir es wahrscheinlich überhört.
Jetzt habe ich gelesen, dass Sie auch in Borg Lautrach die erste Schülerin mit Migrationshintergrund waren. Wie war das?
Also das war, ich wollte immer studieren, also so, und dann war es so, am Anfang wollte ich Medizin studieren. Und ich habe dann, damals gab es ja, so, wenn es auch gab, habe ich nicht gewusst, eben so diese Berufsberatung und so weiter, wusste ich nicht. Und ich habe den Kurt Greusen kennengelernt, der war mal bei uns daheim, und dann hat er gefragt, ja, was ich machen will, und eben, dass ich in die Hauptschule gehe, und hat er gesagt, und dann habe ich ihm erzählt, dass ich einmal Medizin studiere, und dann hat er gesagt, du brauchst aber Latein. Und, und okay, wo mache ich das und so weiter, eben, da gibt es verschiedene. Und da hat der Kurt Greusing sozusagen mit seiner Information mich ja an die Hand genommen, wo ich dann gewusst habe, okay, dann gibt es eben den Borg Lautrach, und dann muss ich schauen, dass ich eben dorthin, dann habe ich mich dort beworben. Also in meinen Lebensphasen würde ich sagen, jetzt vorausgehen, es gibt immer wieder in bestimmten Phasen jemand, der mich sozusagen entweder mit der Information oder mit dem Anfragen, also sozusagen mich durch mein Leben gebracht hat. Mhm. Am Anfang war die Volksschullehrerin, dann in der Hauptschule. Eben mit diesem Walter Borg war das der Kurt Greusing. Mhm. Also der Kurt erzählt dann, wie er mich kennengelernt mit einem Hochdeutsch und so weiter, dass er so wirklich richtiges deutsches Deutsch, dass er sagt, ja, also das haben wir gedacht, okay, wer ist die? Also so erzählt er noch von mir. Und dann habe ich den natürlich auf jeden Fall im Borg Lautrach dort maturiert bin. Als Einzige natürlich war es so, dass es, ich weiß, dass ich in vielen Fächern, weil ich das auch unbedingt wollte, natürlich in sehr vielen Fächern viel mehr getan habe als andere, die sich, also Nebenfächer habe ich mir leicht getan und so weiter, wie in den anderen Fächern, wo ich mir nicht da habe, viel mehr gelernt. Also in der Volksschule sowieso und in der Hauptschule sowieso, und vor allem je besser man ist, desto motivierter ist man, oder? Mhm. Und das hat mir, glaube ich, auch so diese Energie gegeben. Und dort habe ich eben dann in Borg Lautrach maturiert. Und danach war so die Frage, okay, was tue ich?
Wenn ich da noch einhaken darf, Sie mussten sich ja in dem Fall alles selbst arbeiten, weil, oder ja. Wie konnten Ihre Eltern unterstützen?
Genau. Na, von meinen Eltern habe ich in dem Sinne keine schulische Unterstützung gekriegt, weder mit Nachhilfe und so weiter, konnten wir uns auch nicht leisten, also muss ich ehrlich sagen. Aber die Unterstützung war so, ihr müsst also aus eurem Leben was machen. Meine Mama war sehr ausschlaggebend, dass sie gesagt hat, und vor allem alle Kinder müssen was machen und vor allem Mädchen müssen auf ihren eigenen Beinen stehen. Sie müssen ihr eigenes Geld selber verdienen. Mhm. Und dort ist es so, dass also wirklich, ich habe dann mal erzählt, dass gesagt, Mama, eben, es ist so, dass der Papa verdient das Geld und bringt es und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt. Aber ich zahle zuerst die Miete, dann muss ich schauen, wer von euch braucht was, Lebensmittel. Und bis sie drankommt, ist vielleicht gar nichts da. Aber wenn ich selber verdienen würde, könnte ich sagen, und dieser Betrag ist nur für mich. Und das will ich, dass ihr das für euch immer beiseite habt. Und das haben wir, glaube ich, auch alle Geschwistern haben wir wirklich das verinnerlicht. Also alle, aus allen meinen Geschwistern ist geworden. Also sozusagen, ich sage immer, die Sozialarbeiterin, Politikerin bis an Mannwalt und Steuerberater und so weiter, haben wir alles in der Familie.
Mhm. Würden Sie sagen, wenn man das hört, viele Vorarlberger, Vorarlbergerinnen würden wahrscheinlich, wenn sie auf eine türkischstämmige Familie blicken von außen oder ohne Einblick zu haben, würden Sie nie denken, dass es eine Mutter gibt, die ihre, oder oft nicht, die ihre Kinder dazu ermutigt und die Frauen, weil viele Vorarlberger ganz anderes Bild haben, wie das Frauenbild bei Türken ist. Sind genau. Sie da eher die Ausnahme?
Nein, also es ist so, dass wirklich, natürlich gibt es in jeder Gesellschaft Unterdrückungen der Frauen oder der Kinder und so weiter. Also das will ich gar nicht wegreden. Aber im Grunde, wenn man das System hernimmt, und da kann ich das auch als damals auch als Sozialarbeiterin, habe ich dort eben mich damit beschäftigt. Es ist so, dass es das Familienbild ist ganz anders. Also zum Beispiel in der westeuropäischen Kultur ist so, dass, dass das Individuum, ich als Individuum stehe in der Mitte und dann schaue ich mir rundum, was kann ich für meine Entwicklung holen? Also was kann ich von ihnen holen? Was kann ich von meinen Eltern, von den Nachbarn und so weiter? Und in der mediterranen Kultur, wo auch Türkei dazu gehört, ist die Familie im Mittelpunkt. Und da ist es so, dass jedes Individuum, also die Familie holt sich von jedem Individuum was. Und dort ist es so, dass das sehr wohl sehr wichtig ist, also was mit der Familie passiert. Also es ist so, dass man kann darüber diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist, aber beides hat seine Berechtigung. Dann wird man nicht als sozusagen Wahide definiert, sondern als Tochter von, oder? Mhm. Und als Tochter von muss ich mich schon dementsprechend benehmen, verhalten, dass eben mein Vater sozusagen mit gehobenem Haupte durch die Gesellschaft geht. Und das ist der Unterschied. Und ich würde sagen, die Frauen haben das Sagen im Inneren. Ich habe das immer so bezeichnet. Also die Frauen sind die Innenministerinnen und die Männer sind die Außenminister. Und die Innenministerinnen erlaubt es, dass der Außenminister sich eben sozusagen zur Geltung kommt. Mhm. Aber die Entscheidung, das Befugnis ist auf jeden Fall vielfach bei der Frau. Mhm. Natürlich ist es so, dass es Ausnahmen in der Richtung gibt, dass die Männer mit dem nicht gut mit dem können und dass es daher auch zur Auseinandersetzung kommt.
Mhm. War es auch in Ihrer Familie so, dass Sie die Innenministerin sind?
Ja, natürlich. Also ich habe sehr früh von meinem, durch das, dass der Vater gearbeitet hat und ich auch so die Außenbehördengänge und so weiter übernommen habe, habe ich sehr viel sozusagen auch Entscheidungsbefugnisse als Jugendliche und junge Erwachsene gehabt, die ich das natürlich in meine Beziehung mitgenommen habe. Also ich würde sagen, wir entscheiden gemeinsam, aber dann kommt es darauf an, um was es geht und so weiter. Ich schaue, dass wir, also ich bin jetzt über 30 Jahre verheiratet und so weiter, wir haben immer versucht, sei es in der Kindererziehung, sei es in das Ding, dass wir gemeinsam entscheiden.
War es für Sie immer klar, dass Sie auch einen türkischen Mann heiraten?
Nein. Das war mir nie klar. Also das hat sich ergeben, weil es haben sich eben, ich war als Jugendliche sehr viel mit meinen Schulkolleginnen und in der bio-österreichischen Szene unterwegs und so. Ich hätte, also für mich war immer Studium wichtig und so weiter und die Ehe oder Partnerschaft war eher so zweitrangig. Und wo ich meinen Mann kennengelernt habe und dann haben wir gedacht, okay, dann ist es worden.
Mhm. Und dann, jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung nach Ihrem Studium und Ihrer Arbeit in der Sozialarbeit, ist dann irgendwann die politische Aufgabe vor Ihnen gestanden oder man hat Sie gefragt von den Grünen.
Also ich war, also ich muss immer vorausschicken, ich war, bin ein sehr politischer Mensch und war es auch, also Ungerechtigkeiten habe ich schon als Kind, als Jugendliche, also da bin ich auch, ich kann mich an Situationen, wo ich mit meinem Vater zusammengekracht bin und so weiter und geschweige eben nach außen, da habe ich mich immer für die Gerechtigkeit eingesetzt und das ist auch, glaube ich, liegt nahe, deswegen bin ich auch wahrscheinlich schlussendlich Sozialarbeiterin geworden und habe ab dem Zeitpunkt, wo ich wählen durfte, ich war ja nicht sofort österreichische Staatsbürgerin, habe dann um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht und 2092 bin ich Österreich und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich wählen durfte.
Warum haben Sie da dafür angesucht? Was waren Ihre Beweggründe, dass Sie die österreichische Staatsbürgerschaft wollten?
Ja, das war so, ich bin hier sozialisiert worden und es war klar, wir bleiben hier. Und dann, von dort her bin dann volljährig geworden und war so klar, dass meine Eltern gesagt haben, okay, such an, kein Problem. Und ich habe dann auch für die anderen Familienmitglieder oder meine Eltern auch, die auch zu diesem Zeitpunkt eine österreichische Staatsbürgerin sind geworden. Also auch die Entscheidung, dass die Familie österreichische Staatsbürgerin wird, ist dann von der Mama gekommen.
Aha, okay.
Ist von der Mama gekommen, also so. Und ich glaube, dass es eben, das war, glaube ich, nach der Matura muss es, ja genau, ich glaube, sie war 1989 haben wir die Matura-Reise nach Istanbul gemacht und sie ist dann mit mir gegangen und hat die eigene Familie besucht. Jetzt, aber sie hat noch nie erzählt, warum sie ist dann zurückgekommen und hat gesagt, um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen. Jetzt weiß ich nicht, da hat sie gemerkt, dass die Familien, also oder auch die Verwandten, also ihre Brüder, die sich auseinandergelebt haben. Was der Grund war, kann ich heute nicht sagen, aber ihre Entscheidung für sich, für meine jüngeren Geschwister und für meinen Vater, hat sie eben das getroffen.
Und als Sie da 2009 dann in den Vorarlberger Landtag eingezogen sind, das hat ja österreichweit Schlagzeilen gemacht, weil Sie eben die erste mit Migrationsgeschichte waren. Wie war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt? Weil es waren ja, wenn es gleich österreichweit so Schlagzeilen macht.
Also es war so, dass ich ja in dem Sinne im Jahre 2000 hat man mich ja gefragt. Auch für 2009 Landtagswahlen und so weiter hat mich damals der Johannes Rauch gefragt. Da kann ich mich erinnern, 2008, ein Jahr davor und so weiter. Und da war es so, dass sie... Also ich war immer bescheiden, muss ich sagen, wenn ich jetzt überlege und so weiter. Dann hat er eben damals so gesagt, okay, ob ich mitmachen will und so. Und dann, dass die ersten vier wieder kandidieren. Und das ist ja Kampfmandat, fünfter Platz. Und ich habe dann natürlich auch mit meiner Familie, weil ich damals noch eine 12-jährige Tochter hatte. Was heißt das noch neben der Gemeinde, also Stadtvertreterin und so weiter und so fort. Und dann hat mit der Unterstützung von meinem Mann und so weiter, dann haben wir gesagt, dann probieren wir es. Wenn es was wird, okay, dann wissen wir es. Und wenn nicht, dann kann ich überlegen, okay, inwieweit hat Politik, sozusagen Parteipolitik in meinem Leben noch Platz und so weiter. Und dann war wirklich das, was mich gefreut hat, mit diesen Vorzugsstimmen zu kommen. Und das hat natürlich, also mir hat es sehr gefreut, einerseits, dass ich Geschichte schreibe, wieder als einer der Ersten. Und zweitens auch trotz dieser Widerstände, weil damals war ja viel mehr noch an rauere, also ich finde, dass es eine rauere Stimmung gab, so eben wer sind schuld, eben integrationsunfähig, integrationsunwillig ist gleich Türken, Türkei und türkische Staatsbürger und so weiter. Und dann aus dem hin zu schaffen und zu sagen, Leute, das ist nicht, also schwarz oder weiß, es gibt ja auch das andere auch. Und das denke ich mir, dieses Bild zu zeigen, der einerseits der gesamten Bevölkerung und andererseits auch sozusagen diesen hetzerischen Parteien zu zeigen, es gibt ein Bild, das anders sein kann und ein Bild eben von einer Person, die integriert ist, die hier sozialisiert worden ist und die auch sich nicht fremd definiert und Vorarlberg als Heimat bezeichnet, die könnt ihr nicht wegleugnen. Und das war's. Das war, denke ich mir, schon für mich schon Das ausschlaggebend.
Wenn Sie jetzt die letzten Jahrzehnte auf Integration, auf das Thema Integration zurückblicken, ist es besser geworden oder ist es so, wie oftmals in der öffentlichen Meinung die Stimmung herrscht, dass sich schon Parallelgesellschaften entwickeln, dass beide...
Also ich würde sagen, es ist so, seitdem, also früher davor, vor 2009 oder vor 2005, wurde das eher, war nie sichtbar und es war auch nie Thema in der Öffentlichkeit. Sobald es Thema worden ist in der Öffentlichkeit und so weiter, wird auch sehr vieles ja auch anders wahrgenommen. Und ich finde, wenn ich das so zurück überlege und so weiter, was in allen, in den, auch von den Maßnahmen her sozusagen, frühe Sprachförderung und so weiter und so fort, was damals ja nicht gegeben hat, finde ich schon, dass es in eine richtige Richtung geht. Und dass auf jeden Fall einiges auf den Weg gebracht worden ist, aber wir sind noch lange nicht im Ziel. Und wir dürfen nicht vergessen, Integration ist kein abschließender Prozess. Es ist so, auch wenn du, wenn man es auch zum Abschluss bringen würde, muss nur noch eine einzige Person vor irgendwann sein, dann fängt es von vorne an. Und wichtig ist, dass man wirklich in dem Sinne, ich sage immer, wir sitzen alle, also wenn ich Vorarlberg als Boot hernehme, wir sitzen alle in diesem Boot. Egal, ob wir uns alle mögen oder nicht, Gott sei Dank müssen wir das nicht, aber wichtig ist, dass wir sagen können, okay, wie führen wir dieses Boot, dass wir zum Ziel kommen. Und dass wir alle, damit keiner von uns aus dem Boot fällt, sind wir alle gefordert. Und dass natürlich Probleme gibt es. Also
aber schotten sich manche, vor allem auch türkischstämmige, ab, wenn man sieht, es gibt viele türkische Geschäfte und viele müssen auch gerne in ein österreichisches Geschäft gehen, jetzt weniger, weil es dort österreichische Ware gibt, aber sie können sich zum Beispiel überall auf Türkisch unterhalten, müssen überhaupt nicht Deutsch reden.
Ja, aber das bringt eben sozusagen, das bringt auch die Anzahl der Leute mit. Also wenn ich denke, damals, wenn ich an meine Kinder, waren wir die Einzigen, sozusagen, die nicht Deutsch konnten und die drumherum waren Kinder mit Bio-Österreich und monolinguistisch und dann war es nur nah. Wenn ich mit denen rede, muss ich, was heißt das? Und wenn ich weiß, okay, das Glas, weiß ich nicht, dann muss ich sagen, was ist das? Oder so. Und jetzt ist es so, dass sehr viele, also auch hier sich sozialisiert haben. Es ist ja nicht so, dass sie das erst jetzt kommen, sondern die sind hier geboren, die sind hier aufgewachsen, sind wahrscheinlich von der Geburt an auch schon österreichische Staatsbürger und haben diese Mehrsprachigkeit. Und die Mehrsprachigkeit kann man positiv sehen, auch kann man negativ. Also so das Glas halb voll oder halb leer, das ist nur nah, manche werden sich verselbstständigen und dann gibt es immer dieser Vertrauensvorschuss. Also wenn ich denke mir, wenn ich jetzt in England bin und dann zwischen einem deutsch sprechenden, sagen wir mal Anwalt und einem Engländer so, dann würde ich wahrscheinlich auch den deutsch sprechenden nehmen, weil ich denke mir, der versteht wenigstens von dem Background, kulturellen Background, was ich meine und so weiter. Es kann schon sein, also ich würde es nicht als negativ sehen, sondern als eine Bereicherung und vor allem es ist auch so, dass es in den Anfängen gibt es auch, das ist auch soziologisch so, dass in den Anfängen natürlich sozusagen das einem näher ist, aber ich kenne auch das andere, dass sie sagen, zum Beispiel in der Sozialarbeit, ich will jemand anders und nicht jemand, der meine Kultur so gut kennt. Gibt's auch. Also ich finde das legitim.
Jetzt sind wir leider schon am Schluss angekommen und so schnell ist es gegangen. Jetzt haben Sie noch ein paar Monate, haben Sie jetzt noch vor sich im Vorarlberger Landtag. Sie werden ja nicht mehr antreten. Ist viel Wehmut dabei? Muss man ganz eine kurze Antwort bitten?
Also auf jeden Fall, eine Wehmut ist immer dabei, weil ich es gern gemacht habe. Aber ich habe mir das sehr gründlich und sehr lang überlegt, um diese Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt 2000 die Entscheidung getroffen, in die Politik zu gehen, in die Parteipolitik. Und dann war das auch für mich klar, dass ich auch selber entscheide, wann ich eben von dieser politischen Bühne runtergehe. Und da ist der Zeitpunkt gekommen. Natürlich, wenn ich diese positiven SMS, Mails, Anrufe kriege, dann denke ich mir, es tut das gut, aber ich stehe hinter meiner Entscheidung.
Dann wünsche mir alles Gute und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie unser erster Gast bei Vorarlberg im Fokus waren und wünsche Ihnen alles Gute für
vielen
die Zukunft.
Vielen Dank, danke ich Ihnen auch. Aber ich werde natürlich als Politikerin, nicht als Politikerin, sondern als Sozialarbeiterin lästig sein und politisch weiterhin aktiv sein.
Werden wir vorhin.
Genau. Vielen Dank, danke dir.
Dankeschön und wir sagen danke fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.